Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Tante Martel ist zwar nicht besonders schön, aber sehr selbstständig. Als Lehrerin verdient sie ihr eigenes Geld. Sie hat ein Auto und fährt allein in Urlaub, was in den 50er, 60er Jahren der BRD nicht unbedingt der Normalfall war. Ursula Merz, die Sie auch aus der Lesart als Literaturkritikerin kennen, hat Tante Martel zur Hauptfigur ihres neuen Buchs gemacht. Es ist ihr erster Roman und sie ist jetzt bei mir. Hallo, herzlich willkommen, Frau Merz.
Dankeschön für die Einladung. Guten Morgen.
Was kommt Ihnen denn für ein Bild oder für einen Geruch oder einen Ton in den Kopf, wenn Sie an Tante Martel denken?
Unbedingt Letzteres. Ein Ton, was auch damit zu tun hat, dass wir sehr, sehr, sehr viel telefoniert haben, wie man das oft mit älteren Verwandten macht. Und sie hatte eine besondere Art, ihre Telefonate einzuleiten. Aber noch wichtiger muss ich sagen, sie sprach starken, pfälzischen Dialekt. Ich will ihn jetzt nicht nachmachen, aber ich beherrsche ihn.
Sie können das?
Ich kann das schon, der pfälzische Dialekt, ja. Ich
hab noch weil man hat das immer so im Ohr
ja,
beim Lesen.
Ich habe auch Mittelfränkisch drauf, weil ich bin mit zwei, ich habe sie auch, ich bin auch mit zwei Dialekten.
Freilich.
Freilich, genau, anders. Berlinern kann ich nicht, gut. Aber Tante Martel hat starken Dialekt gesprochen, pfälzischen Dialekt. Und wir haben sehr viel telefoniert, ein-, zweimal die Woche mindestens. Und bei ihrem Telefonat begann sie immer am Anfang zu stöhnen. Das will ich jetzt nicht vormachen, weil das wäre mir ein bisschen zu denunziatorisch. Aber nach diesem Stöhnen kam dann ein lautes Atmen und dann kam mein Name. Ja, und dann kam die Erzählung oder die Sache, um die es ging. Und als sie aber älter wurde, hat sie dann manchmal nach dem Stöhnen vergessen, was ich eigentlich erzählen wollte. Und das waren schwierige Telefonate, weil ich wusste, jetzt soll ich eigentlich schon antworten, aber ich wusste nicht, auf was.
Das ist tatsächlich Ihre Patentante gewesen. Sie machen da in dem Buch auch gar keinen Hehl draus, dass Sie das sind, die Erzählerin. Ja. Sie erzählen auch, dass Sie in Klagenfurt als Jurorin waren. Also man erkennt das sofort. Wie ist das entstanden oder wann diese Idee, über die Tante zu schreiben?
Natürlich hat es damit zu tun, dass die Frau nicht mehr lebt. Das ist auch alle anderen, außer mein Bruder, der erwähnt wird, oder andere Familienmitglieder. Aber aus dieser Generation meiner Tante, sie hatte zwei Schwestern, eine davon war meine Mutter, und auch den Ehemänner lebt niemand mehr. Für mich persönlich wäre das die ultimative Voraussetzung, um überhaupt darüber schreiben zu können. Ich finde aber, es ist auch generell in der Literatur schon eine in Anführungsstrichen ethische Frage, wie man mit lebenden Personen umgeht, wenn man über sie schreibt. Das ist ein ganz großer Unterschied, ob sich jemand erkannt fühlt oder nicht. Also das war die erste Voraussetzung. Und dann habe ich eigentlich vollkommen anders. Ich habe mit einer Schlussepisode angefangen, nämlich diese Tante Martel tritt schließlich in einer Fernsehsendung auf, die es nicht gibt, zumindest nicht genauso, wie sie in meinem Buch heißt, nämlich da heißt sie Gold und Glitter, die findet man nicht in der Fernsehzeitschrift. Damit fing ich an. Das war eine Erfindung. Und dann habe ich immer mehr gemerkt, dass irgendwas an dem Erfinden hier nicht ganz stimmt. Und dass ich die Person, mein Bedürfnis, ein über sie zu schreiben oder sozusagen auch das Porträt einer Nebenfigur. Also sie war auch, das sagt ja eigentlich schon der Begriff Tante. Sie war schon eine Nebenfigur des Lebens. Tanten sind immer weibliche Wesen, die an einer Familie quasi dranhängen, aber keine eigene haben.
Aber jetzt müssen wir mal erzählen, warum sie überhaupt zu so einer Nebenfigur wurde. Damit fangen Sie ja nach der ersten Seufzergeschichte, Sie damit an, dass sie ja tatsächlich so ein Familientrauma mit sich rumschleppte.
Ja, es gibt für ihre Tantenbiografie sozusagen eine Urszene. Sie wurde 1925 an einem Junisonntag geboren und zwar, und das ist das Fatale, als drittes Mädchen von drei Mädchen. Schon das zweite Mädchen, das war Rosa, meine Mutter, sollte unbedingt ein Junge werden. Vor allem ihr Vater wollte unbedingt einen Jungen. Und zwar mit einer Unbedingtheit, die man sich heute kaum mehr vorstellen kann oder von der man glaubt, die gäbe es in der indischen Gesellschaft, aber nicht in Deutschland in den 20er Jahren. Aber so war es. Und dieses dritte Mädchen war für ihn ein solches Ärgernis, dass er sich suggeriert hat, es wäre ein Junge oder es versucht hat, sich zu suggerieren und am Standesamt tatsächlich angegeben hat, es sei ein Junge. Und eine Woche lang lebte dieser Säugling mit einer männlichen Geburtsurkunde und einem männlichen Namen. Und das war natürlich eine Episode, die in der Kleinstadt, zwei pfälzischen Kleinstadt, zwei Brücken, sehr bekannt war, immer weitergegeben wurde, als sehr witzig. Aber für die Frau, die da herangewachsen ist, ist es nicht witzig.
Na, ja? Und er hat sie ja auch tatsächlich das spüren lassen, dass er ihr das Zeit seines Lebens übel genommen hat. Das ja. beschreiben sie auch, finde ich, sehr berührend. Gleichzeitig war sie die Einzige, die ihn dann pflegen durfte. Also das ist ja auch so eine ganz seltsame emotionale Verstrickung
naja,
gewesen.
Naja, es kommt dann natürlich, kommt dann auch sozusagen auch noch das Historische zum Biografischen dazu. Sie entstammt, also sozusagen, gehört ja sozusagen zur Flakhelfer-Generation. Ja? Also sie war am Ende des Krieges 20 Jahre alt. Eigentlich in Anführungsstrichen im besten Liebes- und Heiratsalter. Sie ist nicht die einzige Frau aus dieser Generation, die keinen Mann gefunden hat. Wir wissen warum, weil viele Soldaten gefallen waren, aber auch, weil das Leben anders gespielt hat. Und sie hatte sozusagen, also in Anführungsstrichen, ihre Weiblichkeit hatte einen schweren Treffer erhalten. Sie war nicht sehr weiblich identifiziert und ihre beiden anderen Schwestern haben geheiratet und sie blieb zurück. Und sie wurde dann sozusagen das Kind, das immer bei den Eltern bleibt. Sie haben es ja vorhin richtig gesagt, sie war selbstständig, sie war Lehrerin, sie ist in Urlaub gefahren, sie hat schon in den 50er Jahren einen Führerschein gemacht. Aber, und das ist doch das sehr Signifikante und vielleicht auch Traurige, so empfinde ich es doch für dieses Leben, sie ist immer in ihrem Elternhaus wohnen geblieben. Also mein Großvater, also ihr Vater, hat einen Schlaganfall erlitten in den 60er Jahren und sie hat ihn dann zu großen Teilen gepflegt. Sie hatte die Verantwortung dann für beide Eltern, lebte im Haus, gab zwei Wohnungen. Und 1975 war sie zum ersten Mal allein, ohne diese töchterliche Verantwortung. Und da hätte sie ein neues Kapitel aufschlagen oder ausziehen können. Und sie ist im Elternhaus geblieben. Sie hat 38 Jahre allein in diesem Haus gelebt.
Aber interessant fand ich das, wenn man, Sie beschreiben das ganz toll, finde ich, wie diese Diskrepanz zwischen den zwei Schwestern, die ja zur damaligen Zeit als erfolgreich gesehen wurden. Die hatten eben geheiratet, die eine hatte auch Kinder. Und die Tante Martel wirkte eben wie so, ja, die war halt auch da. Aber wenn man das liest, wie sie es beschreiben, ist sie ja eigentlich die viel erfolgreichere gewesen.
Sie je nachdem, wie man, ich weiß gar nicht, ob
erfolgreich ist vielleicht das falsche Wort.
Ist nicht der falsche Begriff, aber so erfüllter oder so.
Erfüllter, genau.
Aber ich glaube, dass etwas, das Tragische an dieser Frauengeneration, das sind ja unsere Mütter, das ist die Generation vor der Emanzipation. Also auch die vor der weiblichen Freiheit, dass ihre Wahlmöglichkeiten so klein waren. Also eine Frau wie Martel, die einen Beruf nachging, Volksschullehrerin war, die alles Existenzielle, Bürokratische selber erledigt hat und so weiter, war sehr viel mehr noch männlich konnotiert als heute. Obwohl ich nicht weiß, ob es heute nicht auch noch sowas gibt. Ja? Und ihre Schwestern wiederum, die waren keineswegs weniger intelligent, keineswegs. Aber sie haben geheiratet, sie haben nie einen Beruf ausgeübt, obwohl sie beide Schulausbildung hatten. Aber sie waren Hausfrauen und es gab in ihrer Existenz, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, etwas Infantiles. Was sich auch darin äußert, dass zum Beispiel weder die eine Schwester noch die andere jemals auf einer Bank war, um Geld abzuholen. Das machten die Ehemänner. Oder sie wussten über ein Auto nur, dass man vorne rechts einsteigt und sich vom Ehemann rumfahren lassen kann. Das hat Tante Martel alles alleine gemacht. Die wusste, wenn es hinten qualmt, dann ist irgendwas so mit dem Getriebe oder so.
Ja? Aber das hat sie ihnen offenbar auch mitgegeben. Man spürte die ganze Zeit, dass sie sich auch sehr nah waren, oder?
Ich war dazwischen. Also sie war meine Patentante und eine Patentante ist zumindest in dieser Zeit noch etwas sehr viel Wichtigeres als heute. Sie ist schon so irgendwie der Engel, der über einem ist und der einem auch charakterlich viel mitgeht. Von Patentanten bekommt man auch das erste Geldkonto, das erste Fahrrad, die erste Uhr und so weiter, die einen auch ein bisschen beschützt. Und dadurch, dass diese zwei Schwestern, nämlich Tante Martel und meine Mutter Tante Rosa, waren extrem Kontraste. Die eine sehr schön und so weiter, aber später nur noch im Bett, nur noch krank, also so ein bisschen eine hysterische Kranke auch und die andere ein bisschen garstig, ein bisschen ruppig, aber selbstständig. Und ich habe eigentlich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich als Kind nicht damit geistig beschäftigt gewesen wäre, zu überlegen, was jetzt für mich besser wäre und wie ich es mache. Ich wollte weder wie Tante Martel werden, das war mir klar. Da hat man auch sozusagen mit Männergeschlecht so gar nichts zu tun. Ich wollte aber auch nicht so kokett und wiederum übervorsichtig und immer kränklich wie meine Mutter werden, die, wenn beispielsweise immer sagt, das zieht oder so. Wir kennen das, so diese kränklichen Frauen. Und ich hatte immer ein Problem, wie komme ich da durch? Wie gibt es da einen Kompromiss? Und ich würde sagen, in diesem Punkt ist es nicht nur eine individuelle Geschichte, sondern sie hat auch etwas Exemplarisches.
Auf jeden Fall.
Bis heute sucht das weibliche Geschlecht doch sozusagen einen Weg zwischen Öffentlichkeit, zwischen Erfolg und Femininität. Also eine weibliche Kulturgeschichte ist bis heute, finde ich, doch irgendwie unerledigt.
Die Tante Martel, wir hatten es ja am Anfang, haben Sie das so schön gesagt, ist quasi die personifizierte Nebenfigur ihres eigenen Lebens gewesen. Was denken Sie, hätte sie dazu gesagt, dass sie als Hauptfigur in einem Roman auftritt?
Aber was schreibst du denn da? Ich spiele doch nicht in einem Roman. Was denkst du denn? Geh da der Arbeit nach und lass das Geschreib. Ungefähr so.
Klasse.
Aber sie hätte sich vielleicht doch gefreut. So hat sie geredet. Aber man musste immer hinhören dahinter, wenn ich dann gesagt habe, ach Martel, aber ist doch schön, wenn ich mal ein Buch... Ah jo, dann mach's halt.
Die Tante Martel. Ursula Merz, vielen Dank für dieses Gespräch. Und das Buch, über das wir gesprochen haben, ist beim Pieper Verlag erschienen und es kostet 20 €.